Ein unlösbarer Konflikt. Keine Generation von Israelis oder Palästinensern erlebte im 20. und 21. Jahrhundert eine Zeit ohne militärische Auseinandersetzungen. Beide Seiten sind von Kriegen und Anschlägen traumatisiert. Jede israelische Familie kennt jemanden, der in einem Krieg oder bei einem Anschlag zu Schaden kam. In jeder palästinensischen Familie gibt es Opfer der Kriege, von israelischen Militäreinsätzen oder den alltäglichen Kontrollen in den besetzten Gebieten. Der Israeli Abraham Bar-Am drückt das aus, was viele in seinem Land denken. Ein dauerhafter Frieden im Nahen Osten liegt für ihn in weiter Ferne. Von klein auf sah ich Kriege. Ich selbst kämpfte im Unabhängigkeitskrieg, im Suezkrieg, im Sechstagekrieg, im Yom Kippur-Krieg und in vielen weiteren Einsätzen. Mein Sohn kämpfte, mein Enkel kämpfte. Er liegt verwundet im Krankenhaus. Und ich glaube, der Enkel meines Enkels wird auch kämpfen. Die in Bethlehem geborene Palästinenserin Amelie Jackerman fasst die Geschichte ihrer Familie in wenigen Worten zusammen. Meine Mutter kam während der osmanischen Besatzung auf die Welt. Ich wurde während der englischen Besatzung geboren. Meine Kinder während der jordanischen. Deren Kinder während der israelischen. Es gibt immer jemanden, der dieses Land will, aber nie jemanden, der uns will. Ist das keine Tragödie? Zeitungen in aller Welt zählen regelmäßig die Opfer auf beiden Seiten des Konflikts auf. Die ewig gleichen Bilder in den Nachrichten zeigen diesen alltäglichen Ausnahmezustand. Viele Palästinenser und Israelis haben gelernt, damit zu leben. Der Israeli Yitzhak Feller: In jedem Krieg fielen Menschen, die ich kannte. Jemand, der mit mir auf die Schule ging, mit mir bei den Pfadfindern oder in der Armee war, der mit mir studierte oder arbeitete. Ein Vater verliert seinen Sohn im Krieg. Was soll ich sagen? Es tut mir leid. Wörter sagen in so einer Situation nicht viel. Ich bin da sehr unbeholfen. Ich stand mehr als ein Dutzend Mal vor so einem Problem. Irgendwann habe ich gesehen, wie es meine Tochter macht. Sie hat einen Freund bei einem Terroranschlag verloren. Seither mache ich es wie sie. Ich sage nichts. Ich umarme die Angehörigen jetzt einfach. Israelis gehen direkt nach dem Schulabschluss zur Armee. Die Frauen dienen 2 Jahre, die Männer 3 Jahre. Danach werden sie jährlich zu Übungen eingezogen. Der Einberufungsbefehl kann aufgrund der unsicheren politischen Situation jederzeit eintreffen. Der Israeli Yitzhak Feller hat 2 Töchter und einen Schwiegersohn. Der Mann meiner Tochter kämpfte im Libanon. Sie haben 3 Kinder. Wir hatten von ihm 2 Wochen lang nichts gehört. Täglich gab es Nachrichten über neue Verwundete und Tote. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich merkte, wie schwer es ist, ein Vater in diesem Land zu sein. Aus vielen Gründen, aber auch in Bezug auf die militärische Situation. Gibt es irgendwo auf der Welt Eltern, die gleich viel durchmachen müssen wie wir? Die Palästinenserin Maha Schumann verlor im Januar 2003 ihren Sohn. Er ging trotz einer Ausgangssperre in der Altstadt von Nablus auf die Straße und wurde von einem israelischen Soldaten erschossen. Es ist schwer, eine Mutter zu sein. Vielen Müttern geht es wie mir. Sie haben Angst, ihre Kinder zu verlieren. Ich kann mich nicht an die Angst gewöhnen. Ich sagte Ruhi oft, er soll nicht aus dem Haus gehen. Aber auch die Nachbarn gingen. Er träumte von einem guten Job, einem Auto und einem schönen Haus. Wie jeder. Unsere Wohnung war ihm viel zu klein. Er wollte immer, dass wir ausziehen. Wohin sollen wir umziehen? Wir haben keine Wahl. Es ist unsere Wohnung. Wir haben keinen anderen Platz. Sollen wir in einem Zelt leben? Die vielen Geschichten der Menschen, die den Konflikt Tag für Tag aus nächster Nähe erleben, sind bedrückend. Und bis heute bleiben die großen Fragen des Konfliktes auch für sie unbeantwortet. Wie verlaufen die endgültigen Grenzen zwischen Israel und den Palästinensergebieten? Was wird aus den jüdischen Siedlern, die im Westjordanland sowie in den Gebieten in und um Ostjerusalem leben? Welche Möglichkeiten gibt es für die Zukunft der palästinensischen Flüchtlinge und ihrer Nachkommen? Was geschieht mit Jerusalem, der für drei Weltreligionen heiligen Stadt? Wie entwickelt sich das Verhältnis Israels mit seinen Nachbarländern? Und wird es mit dem Erzfeind Iran den nächsten Nahostkrieg geben? Zu vielen Fragen gibt es Resolutionen der Vereinten Nationen, die bisher nur wenig Beachtung fanden. Jeder Versuch, sich der heiklen Themen anzunehmen, wird von Friedensgegnern attackiert. Es scheint ein unaufhaltsamer Kreislauf zu sein. Und das ermüdet viele Menschen, die ihn seit Jahrzehnten erleben. Rima Hamdan arbeitet an einer palästinensischen Universität. Ein Sohn von ihr ist 19 und studiert Informatik. Wenn sie sieht, wohin sich alles entwickelt, hat sie große Sorgen um ihn. Ich habe Angst, dass er von einer Organisation manipuliert und rekrutiert wird. Zwei Freunde von ihm sind als Märtyrer gestorben. Deswegen sagte ich ihm kürzlich zum ersten Mal, wenn du die Chance hast, dann versuche das Land zu verlassen. Ich sehe hier keine Zukunft mehr für ihn. Ich werde dann ohne ihn weiterleben müssen. Aber er wird ein richtiges Leben haben. Und darauf kommt es doch an. Mein Sohn hat mehrere Onkel und Cousinen in den USA, die auch ausgewandert sind. Und das wäre doch eine Option. Seine Cousine Lara Hamdan zum Beispiel findet: Ich kam in Los Angeles auf die Welt. Ich habe ein viel leichteres Leben und eine Regierung, die funktioniert. Es gibt keine Checkpoint-Siedlungen, Ausgangssperren und es gibt mehr Arbeitsmöglichkeiten. Ich versuche einmal im Jahr meine Familie in Palästina zu besuchen. Aber mit den israelischen Kameras und Drohnen dort fühle ich mich überwacht wie in einem Gefängnis. Zugleich wäre genau das der Traum von vielen rechten Israelis. Die Palästinenser verlassen nach den vielen Jahren der Besatzung freiwillig das Land. Doch die Mehrheit der Palästinenser denkt offenbar nicht daran. Selbst wenn einzelne Familienmitglieder auswandern, die große Mehrheit bleibt. Auch Israelis verlassen Jahr für Jahr ihr Land, um im Ausland ein sicheres Leben aufzubauen. Jüdische Einwanderer gleichen die Geburtenzahlen aus. Den Aufwand, den Israel betreibt, um die zum Beispiel aus Russland und Äthiopien eingereisten Juden zu integrieren, ist groß. Von 1989 bis zum Ausbruch der zweiten Intifada im Jahr 2000 wanderten allein etwa 1 Million Bürger der ehemaligen Sowjetunion in Israel ein. Jeder siebte Israeli war damals somit ein russischer Neueinwanderer. Olga Rissin kam 1982 in St. Petersburg auf die Welt und reiste 1999 nach Israel. Sie hat hier studiert und spricht heute fließend Hebräisch. Ich wollte anfangs nicht einwandern, sondern einfach nur das Land kennenlernen. Ich lebte einen Monat in einem Kibbutz im Süden Israels. Daraus wurde bald ein halbes Jahr. Ich liebte das Land und die Leute. In einem Programm der Jewish Agency lernte ich Hebräisch, erfuhr viel über die jüdischen Traditionen und die Geschichte des Landes. Dann stellte sich ein Mitarbeiter des Ministeriums für die Aufnahme von Einwanderern vor. Er sagte, wer immer davon geträumt hat, in Israel zu leben, das ist die Chance. Sogar meine Studiengebühren für die ersten 3 Jahre übernahm der Staat. Erst später habe ich erfahren, dass ich hier nicht ohne weiteres heiraten darf. Mein Vater ist jüdisch, meine Mutter nicht. Ich bin daher keine Jüdin. Aber auch mein Vater war nicht religiös, denn das war im kommunistischen Russland nicht einfach. Auch auf palästinensischer Seite wächst die Bevölkerung trotz der Abwanderungen. Das liegt an den hohen Geburtenzahlen. In den Palästinensergebieten hat eine Familie im Durchschnitt 4 Kinder. In Israel sind es 3. Sozial schwache Familien macht das noch ärmer. Die Folge sind überfüllte Klassenzimmer, eine hohe Arbeitslosigkeit und eine immer größere Frustration und Unzufriedenheit. Zudem sind über 40% der palästinensischen Gesellschaft unter 15 Jahre alt. Ausbildung, Studium oder Arbeitsplatzsuche stehen ihnen erst noch bevor. Der israelischen und der palästinensischen Regierung macht die Abwanderung einer bestimmten Bevölkerungsschicht zu schaffen. Es gehen vor allem die gut ausgebildeten jungen Leute. Zahlreiche israelische und palästinensische Hochschulabsolventen bewerben sich auf weitaus besser bezahlte und zukunftssichere Stellen im Ausland. Israelis zieht es in die USA oder in europäische Länder. Palästinenser zusätzlich in die Golfstaaten. Im Jahr 2023 lebten etwa 5,5 Millionen Palästinenser im Westjordanland, dem Gazastreifen und Ostjerusalem. In Israel über 7 Millionen jüdische und knapp 2 Millionen arabische Israelis. Zu letzteren gehört die Lehrerin Sabrin Mazarvi. Sie unterrichtet Arabisch und Mathematik. Ihre Schule hat einen arabischen und einen israelischen Schulleiter. Eine Seltenheit in Israel. Die Hälfte meiner Klasse ist jüdisch, die andere arabisch. Die Schüler lernen die andere Kultur und Religion kennen. Sie leben zusammen und sie müssen sich mit der Geschichte der anderen auseinandersetzen, sich gegenseitig zuhören und respektieren. Am Anfang war es schwierig für jeden, aber nach einem Jahr gab es bereits viele Freundschaften untereinander. Heute besuchen sie sich gegenseitig zu Hause. Ich selbst bin Araberin, aber ich liebe meine jüdischen Schüler. Ich will nicht daran denken, dass sie nach der Schule zur Armee gehen müssen. Die Unterscheidung zwischen Juden und Arabern im Nahen Osten reicht nicht aus. Die Gesellschaft ist vielschichtiger, sowohl in Israel als auch in den Palästinensergebieten. Strenggläubige Juden vertreten andere Ansichten als nicht religiöse Juden. Diese fahren zum Beispiel am Schabbat Auto oder essen nicht koscher. Und manchmal werden aus religiösen Juden auch Nicht-Religiöse. Oft spielt der Militärdienst eine Rolle. Nawe Nissim Zamir erinnert sich an seinen Wandel vom orthodoxen Juden zum Nicht-Religiösen. Ich ging religiös in die Armee und kam nicht-religiös heraus. Ich hatte Freundinnen, aß Essen, das nicht koscher war. Meine Mutter sagte mir: Aus meiner Sicht gehst du gerade den direkten Weg in die Hölle. Aber trotzdem bekam ich am Schabbat das Auto von ihnen, obwohl da das Fahren streng verboten ist für Religiöse. Jetzt bin ich wieder orthodox religiös und überlege, eine Jeschiva zu besuchen. Auf palästinensischer Seite gibt es diese Wandlungen ebenso. Nicht jeder Muslim betet 5-mal am Tag. Manche muslimische Frauen verhüllen sich mit dem Hijab, einem Tuch, andere nicht. Zudem ist nicht jeder Araber ein Muslim. 2 von 100 Palästinensern sind christlichen Glaubens, was wiederum auch nicht bedeutet, dass sie streng religiös wären. Die wichtigsten Feiertage aller 3 Religionen werden dennoch von einem großen Teil der jeweiligen Gläubigen eingehalten. An Yom Kippur sind die Synagogen, an Ramadan die Moscheen, am Heiligen Abend die Kirchen der Christen gut gefüllt. Das gilt sowohl für Palästinenser wie für die arabischen Israelis. Manche erwähnen die arabischen Israelis, wenn sie auf Frieden hoffen. Der Gedanke: Wenn mit den arabischen Israelis ein Zusammenleben möglich ist, dann doch auch irgendwann mit den Palästinensern. Gern wird auf die Stadt Haifa im Norden Israels verwiesen. Dort leben viele jüdische und arabische Israelis dicht und seit Jahrzehnten zusammen. Doch oft sind die Lebenswelten und der Alltag sehr unterschiedlich. Tamer Hamad wuchs in der Stadt auf, und doch sprach der arabische Israeli lange kein Hebräisch. Ich lernte zwar in der Schule Hebräisch wie alle, aber ich hatte dafür keine Verwendung. Dann spielte ich in einer israelischen Fußballmannschaft. Wir waren nur 2 Araber. Ich war 16 Jahre alt. Da brauchte ich Hebräisch zum ersten Mal so richtig in meinem Leben. Ich hatte davor keine Praxis und jetzt lernte ich das Sprechen neu. Bald war ich Kapitän der Mannschaft. Wer sich heute mit Israelis und Palästinensern unterhält, hört wenig Optimismus. Manche glauben, der Nahostkonflikt wird auch die nächsten Jahrzehnte nicht gelöst, sondern vielmehr gemanagt. Es wird zwar versucht, neue Kriege zu vermeiden, doch an eine grundlegende Besserung der Umstände oder sogar einen Frieden wird dabei nicht geglaubt. Auch ist immer weniger von einer Zwei-Staaten-Lösung die Rede. De facto wird die Region immer mehr zu einer Vier-Staaten-Lösung. Ein Westjordanland-Palästina, ein Gaza-Palästina, ein Israel der Gemäßigten und Liberalen von Nord bis Süd mit Tel Aviv als Zentrum und ein Israel der Religiösen und Rechten in Jerusalem und den Siedlungen. Auf der Suche nach etwas Hoffnung sprach ich für die erste Ausgabe des Buches mit einem Israeli und einem Palästinenser, die beide ein Friedenscamp besuchten. Sie waren damals 16 Jahre alt und besuchten so ein Camp im fernen New York. Der Palästinenser Ayub Tutunji freundete sich dort mit dem Israeli Ela Chacha an. Ayub sagte damals in unserem Gespräch: »Ich hatte zuvor noch nie mit Israelis gesprochen. Ich dachte gar nicht daran. Ich dachte, es ist reine Zeitverschwendung.« Und Elad konnte das sehr gut nachvollziehen. Es ist fast unmöglich, über den Konflikt zu sprechen. Was für Ayub Fakten sind, sind für mich keine. Und andersherum. Ayub zog nach den vielen Diskussionen im Camp ein Fazit für sich. Elad und ich glauben zwar an unterschiedliche Fakten, aber wir können miteinander reden. Wenn wir beide es schaffen, im selben Zimmer zu wohnen, dann muss es doch möglich sein, friedlich am gleichen Ort zu leben. Für mich heißt das Land Palästina, für Elad Israel. Über den Namen können wir uns später streiten, wenn sich beide Völker anerkennen und alle die gleichen Rechte haben. Wir kämpfen seit über 60 Jahren gegeneinander. Nichts wurde erreicht. Beide Seiten haben so viel Zeit verschwendet, um einen eigenen Staat zu haben. Wieso nicht Zeit für Frieden verschwenden? Und Elad erklärte in unserem Gespräch: Manche Israelis sagen, die Palästinenser sollen zurück in die arabischen Nachbarländer. Aber das ist so, als wenn wir Juden dahin zurück sollen, wo wir herkommen. Ich bin von hier. Ich habe keinen Ort, wohin ich zurück kann. Das Gleiche gilt auch für Ayub. Wir sind hier. Das ist unser Zuhause. Und wir müssen eine Lösung finden. Viele Jahre nach diesem Gespräch hörte ich, dass die im Friedenscamp gegründete Freundschaft auseinanderging. Elad musste zum Militär und für Ayub war das nicht zu verstehen. Sie lebten sich wieder auseinander. Die alltäglichen Konflikterfahrungen erschweren es, an so etwas wie Frieden wirklich glauben zu können. Wer mit den ehemaligen Soldaten und Kämpfern spricht, der bekommt einen guten Einblick in die Seele beider Seiten. Avichai Israel Israeli war während der ersten Intifada Soldat im Gazastreifen. Er leidet unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, wie viele Menschen in diesem Konflikt. Sein Vater hat die gleiche Diagnose nach seinem Einsatz im Yom Kippur-Krieg bekommen. An einen allumfassenden Frieden glaubt er nicht, doch er hat für sich einen anderen Weg gefunden. Den Konflikt als Konflikt zu akzeptieren, das ist die Lösung. Ich kann den Konflikt nur für mich lösen. Ich bin extra in ein Stadtviertel gezogen, in dem Araber leben. Ein guter Freund ist arabischer Israeli. Damit löse ich nicht den Konflikt für alle, aber es bringt mir Frieden. Rafea Sadi Ahmed Qasem war Kämpfer bei den Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden. Seine Waffe in der zweiten Intifada war eine Kalaschnikow und er verbrachte viele Jahre im Gefängnis. Mit 24 Jahren wurde ich inhaftiert. Bei der Freilassung war ich 39 Jahre alt. Als ich ihn fragte, ob er an eine Lösung des Konfliktes zwischen Israelis und Palästinensern glaubt, erzählte er von den Jüngsten in seiner Familie. Ich spreche oft mit meinen Neffen und ich sage ihnen immer wieder: Ich verbrachte mein Leben im Gefängnis. Lasst euch nicht in den Konflikt reinziehen. Haltet euch vom israelischen Militär fern. Doch sie hören nicht auf mich, so wenig, wie ich damals auf die Älteren hörte. Der Israeli Or möchte seinen Nachnamen nicht nennen. Er erklärt das damit, dass in vielen anderen Ländern über Israel nicht gut gesprochen wird. Beim Gespräch trägt er eine Uniform und ist mit einer M16 bewaffnet. Er hat Wachdienst in einem Gebiet, in dem er laut den Vereinten Nationen nicht sein dürfte. Er bewacht eine Bushaltestelle, die von vielen Siedlern genutzt wird, mitten in den Palästinensergebieten. An Frieden glaubt Or nicht. Als ich klein war, sagten mir meine Eltern immer: Wenn du groß bist, gibt es keine Armee mehr. Dann herrscht Frieden. Ich werde später meinen Kindern sicher dasselbe erzählen. Doch dieser Konflikt ist eine unendliche Geschichte.